Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des IGBCE-Kompass, des Podcasts der IGBCE. Immer mit Michael Vasiliades, dem Bundesvorsitzenden der IGBCE. Herzlich willkommen, Michael.
Hallo.
Dieses Mal zu einem Thema anlässlich des diesjährigen IGBCE-Frauentages. Wir haben heute das Thema Female Empowerment in der Industrie auf dem Weg oder auf dem Abstellgleis. Der IGBCE-Frauentag wird dieses Jahr Ende Mai stattfinden und deswegen wollen wir unter anderem darüber diskutieren, wie die Transformation geschlechtergerecht aussehen kann. Wir freuen uns heute deswegen ganz besonders als unseren zweiten Gast für unseren Talk über Tijen Onaran. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich.
Unternehmensberaterin, Autorin, einigen vielleicht auch bekannt als Investorin bei der Höhle der Löwen. Sie ist Aktivistin, insbesondere zu den Themen Gleichstellung und Diversity. Und auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich Michael Vasiliades. Seit 2009 bist du schon Vorsitzende der IGBCE und seit 2012 auch Präsident des Europäischen Verbundes der Industriegewerkschaften. Ja, wir haben ja jetzt ein ganz spannendes Thema heute und bevor wir sozusagen richtig einsteigen, würde ich Sie, Frau Onaran, erstmal gerne fragen, was heißt für Sie eigentlich Female Empowerment? Das ist ja so ein großer Begriff.
Ja, es ist ein großer Begriff, der mittlerweile natürlich rauf und runter zelebriert wird, was total gut ist, weil es dem Ganzen auch so eine Form der Modernität gibt, die ich zum Beispiel jahrelang vermisst habe. Ja, also es gab ja ganz und es gibt ja tolle Vorreiterinnen im Bereich Feminismus, die meiner Generation die Türen geöffnet haben. Aber ich finde, für jede Epoche, für jede Historie braucht es so einen neuen Begriff. Und der Begriff des Female Empowerments, egal ob man jetzt sagt, der ist ausgelutscht oder nicht, ist trotzdem extrem wichtiger. Weil was steckt in Female Empowerment drin? Empowerment, also Bestärkung. Es ist weg von, wir müssen Frauen irgendwie fördern, weil sie irgendwie das selber nicht auf die Reihe bekommen, hin zu, wir bestärken einerseits das System durch politische Instrumente, durch Organisationsinstrumente, aber wir bestärken auch das Individuum und wir bestärken uns auch selbst als Frauen. Und das heißt, Female Empowerment ist für mich der Inbegriff von Emanzipation und Unabhängigkeit des Individuums, aber auch der Systeme. Darauf kommen wir bestimmt noch zu sprechen. Und daher ist es für mich der Begriff unserer Zeit, wenn wir über Gleichstellung, Geschlechtergerechtigkeit, aber eben auch Vielfalt sprechen.
Vielleicht können Sie ja mal so ein bisschen aus der Praxis berichten, weil Sie ja auch viele Unternehmen, insbesondere zu den Themen Female Empowerment, aber auch Diversity beraten. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen bislang, insbesondere im Industriebereich?
Also ich bin ja Grundoptimistin, sonst würde ich meinen Job nicht machen. Daher, selbst wenn ich merke, okay, jetzt wird's echt tough, bin ich ja dafür da, dass es besser wird. Aber zu Ihrer Frage, also es ist jetzt nicht so, dass wir ein Erkenntnisproblem haben, wie in vielen Bereichen, sondern wir haben wirklich ein Umsetzungsproblem. Es ist so, dass es diese Studien über die Kausalität von diversen Teams und der Performance der Teams und der Leistung, die daraus resultiert, schon seit Jahren, jetzt seit Jahrzehnten gibt und die besagt, dass diverse Teams einfach besser sind als nicht diverse Teams. Wenn ich aber mit den CEOs und Vorständen rede, muss ich sagen, dass das zwar angenommen wird und keiner wird dem widersprechen, weil wir es ja auch immer dokumentiert haben, ja schwarz auf weiß mit den Studien, aber es kommt irgendwie im Herzen noch nicht an. Und das Diversity-Thema ist auch ein Herzensthema, weil es ein Kulturthema ist. Ich als CEO, als Vorstand muss wirklich intrinsisch motiviert sein und auch überzeugt davon sein, dass es sowohl mich als CEO besser macht, aber vor allem die Organisation, der ich vorstehe, besser macht. Und das, muss ich sagen, ist noch nicht überall angekommen. Häufig höre ich in letzter Zeit, wir haben doch wichtigere Themen derzeit, das ist das Thema Diversität. Ich finde nicht. Ich finde, gerade in krisenbehafteten Zeiten brauchen wir Meinungsvielfalt, Perspektivenvielfalt für neue Lösungen. Aber dafür bin ich ja da und mein Team vor allem, die wir dann eben fleißig beraten und auch aufzeigen, welchen Mehrwert, welchen positiven Mehrwert das Thema Diversity hat und last but not least, welche Leichtigkeit dieses Thema doch auch reinbringen kann, was ich zum Teil auch ehrlicherweise in der öffentlichen Debatte total vermisse.
Ja, danke erstmal an der Stelle. Ich würde gerne, weil ja auch gerade von der gefühlten Benachteiligung gesprochen wurde, dir, Michael, nochmal so ein bisschen die Frage stellen, was ist denn die gefühlte Benachteiligung der Frauen, insbesondere vielleicht der Beschäftigten im Industriebereich, und was ist die reelle Benachteiligung?
Na, ich glaube, dass das Gefühl oder die Einschätzung der Realität von Frauen in der Industrie oder ihrer Rolle auch in der Gesellschaft sich ja aus der Realität ergibt. Das ist ja sozusagen die Erfahrung, die sich dann in, sagen wir mal, historischen Kontexten, aber auch in aktuellen Kontexten als Emotion oder als Bewertung ergibt. Wenn man das jetzt mal sich nochmal vor Augen führt, dann sind die Gewerkschaften, wir haben eine Gelegenheit gehabt, ja schon mal darüber zu sprechen. Wir sind sozusagen historisch und der Beschlusslage völlig klar, weil wir kommen sozusagen aus dem aus dem politischen Gleichheitsaspekt, aus der Gerechtigkeitsdebatte. Also auf dieser Ebene sind wir seit 130 Jahren klar. Wir kommen sozusagen aus der Emanzipationsbewegung, da meine ich jetzt nicht nur die Frauen mit, sondern die Arbeiterklasse. Und darin waren auch die Frauen, wobei in der Realität, auch in den Gewerkschaften, das sozusagen politisch klar war, kulturell und emotional gab es trotzdem Unterschiede. Aber unser Sekretariat, die ja nun bald auch bis heute den Frauentag durchführen, ist im Jahr 1907 gegründet worden. Also sozusagen diesen klassisch politischen Strang, der ist für die Gewerkschaften klar. In der Realität hat sich aus verschiedenen Kräften in der Gesellschaft dieses Thema unzureichend bewegt. Ich sag mal, bis Anfang der 70er eigentlich gar nicht. Dann so in Segmenten. Und wenn wir jetzt in einer modernen Betrachtung ankommen, ist es ja eigentlich ein Skandal. Es ist sozusagen aus zig Gesichtspunkten ein Skandal. Es ist nicht gelungen, diesen Werte- und Gleichheits Anspruch durchzusetzen in der Gesellschaft und auch nicht im Betrieb. Wir haben das messbar sicherlich unterschiedlich, je nachdem, wie stark die Gewerkschaften sind, aber letztlich überall messbar in der Bezahlung, in den Karriereoptionen. Aber vor allen Dingen ist es sozusagen immer noch kein strategisches Thema geworden. Das ist ja das, was gerade eine Rolle spielt. Es ist sozusagen so ein Thema von im Betrieb und in der Management von Political Correctness geworden. Aber zu sagen, wir denken mal die Chancen, die da drin stecken und räumen die Themen wirklich weg, was aus meiner Sicht keine Raketentechnik wäre. Es muss man wollen. Das ist nicht der Fall. Und das spüren natürlich die Frauen und sagen, ihr ist alles gut und schön, aber in Reality und jeden Tag ändern sich die Rollen für die Frauen nur ganz, ganz langsam oder gar nicht. Also ich würde mal sagen, insgesamt ein Strich drunter, und ich rede auch über unsere Performance. Ja, da hat sich viel bewegt, wie in vielen Themen, aber das ist bei weitem nicht ausreichend. Wenn wir unsere aktuellen, da kommen wir ja noch zu, Herausforderungen sehen, auch in der Industrie, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, dann lassen wir da mittelalterlich sozusagen unsere Zukunftschancen liegen, und das finde ich schon skandalös.
An dem Punkt würde ich gerne noch mal nachhaken, weil es ist ja so, dass insbesondere die IGBCE auch durch die Tarifverträge gleichen Lohn für gleiche Arbeit garantiert. Aber es ist ja trotzdem so, dass in Umfragen sich weibliche Beschäftigte, gerade in der Industrie, immer noch benachteiligt fühlen. An welchen Punkten macht sich sowas fest?
Naja, eine Erläuterung, das ist jetzt keine Begründung, es ist eine Erläuterung. Wir haben natürlich in der IGBCE die Branchen, die, sagen wir mal, echte Schwerindustrie auch repräsentieren. Wir haben auch andere Bereiche wie Pharma und so, da ist die Frauenbeschäftigung auf einem anderen Level. Aber wir kommen quasi klassisch aus den Männerindustrien. Dass das für uns sozusagen ein Thema ist, das wir platzieren müssen, ergibt sich daraus. Wir haben uns bemüht, das, was wir messen können, in Tarifverträgen und so weiter anzugehen. Es gibt formal keine erkennbaren Diskriminierungskontexte. In der Realität ergeben sie sich aber. Und was ist das, was sich da ergibt? Das ist das, was gerade schon eine Rolle spielte. In der Frage, wie entwickelt man Frauen? Wie bewertet man ihre Arbeit? In welche Rollen drängt man sie, wenn ich an Teilzeit denke und so weiter? Gibt es immer wieder strukturelle Elemente, die mindestens als Begründung herangezogen werden können, dass man entweder, sagen wir mal, das begründen kann oder so tut. Und letztlich führt das dazu, dass diese Bewertung von den Frauen stattfindet. Die ist auch berechtigt, zu sagen, At the end of the day gibt es tausend Gründe, warum sich das einstellt, aber das Ergebnis ist immer das gleiche. Die Frauen landen in der Teilzeit, die Frauen sind bei der Karriereentwicklung dann irgendwann nicht präsent oder nicht gefördert oder nicht gesehen. Und wenn man das vergleicht, das geht noch einigermaßen bis 30. Und dann ist zwischen 30 und 45, 50, wo so eine Karrierestream drin ist, dann sind ein Teil von den Frauen nicht dabei. Und das abzuschalten, ist eine sehr grundsätzliche Geschichte und da müssen wir uns neue Sachen einfallen lassen.
Ich würde gerne bei dem Punkt nochmal bleiben, weil es ja insbesondere mittlerweile auch so ist, dass auch große Unternehmen in Vorständen und Aufsichtsräten immer für Diversity plädieren und immer auch Female Empowerment vorantreiben wollen und für Vielfalt sind. Aber da stellt sich ja schon die Frage, sind das dann nur hohle Sprüche oder passiert dann auch wirklich was in den Unternehmen? Wie nehmen Sie das wahr, Frau Nayern? Also klafft da eine Lücke zwischen Wirklichkeit und dem Anspruch, den man eigentlich hat, oder ist da wirklich was passiert in den letzten Jahren?
Auf der einen Seite, das zeigen auch Studien und das kann ich aus der Beratungspraxis auch bestätigen, ist es so, dass die Talente den Arbeitsmarkt mittlerweile bestimmen und die Talente haben als Kriterium für die Arbeitgeberwahl auf Platz 1 mittlerweile Diversität, dicht gefolgt vom Thema Nachhaltigkeit. Also wie stark setzt sich mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin für eben diese Themen ein? Punkt 2 ist, dass viele Investoren und Investorinnen, vor allem internationale, durchaus das Thema Diversity auch als ausschlaggebendes Kriterium haben. Und gerade wenn wir uns Konzerne anschauen, die in Rankings geratet werden, ist es so, dass die ein schlechteres Rating abbekommen, wenn sie nicht divers aufgestellt sind. Und Punkt Nummer 3 ist, es passiert dann wirklich was, wenn die Vorstandsboni an die Zielerreichung von Diversity-Zielen, genauso im Nachhaltigkeitsbereich, an Nachhaltigkeitsziele gekoppelt sind. Wenn man das jetzt alles zusammennimmt, bleibt ja unterm Strich, ohne Druck passiert nichts und es ist schon traurig genug. Ich bin aber jemand, die sich immer anschaut, okay, wie können wir das Ziel erreichen und wie können wir es am besten erreichen? Und wenn es nun mal so ist, dass es äußere Rahmenbedingungen braucht, wie den Druck seitens der Investoren oder der Talente oder auch politischer Druck, dann ist das so, solange wir den eben nicht mehr brauchen. Weil man kann nicht davon ausgehen, dass jeder intrinsisch motiviert das Gerechtigkeitsphänomen in sich trägt, ja? Zumal es tatsächlich auch nicht ausreicht, das muss man wirklich sagen. Also, wenn ich jetzt immer aus meiner persönlichen Betroffenheit heraus meine Karriere gestaltet hätte, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin, als Selfmade-Frau, als Mensch, als Frau mit Migrationsgeschichte, als jemand, die sich das alles selbst aufgebaut hat. Ich habe das irgendwann auf die Seite gelegt und gesagt, ich komme raus aus dieser reaktiven hin zu einer aktiven Rolle. Und das ist wichtig, auch beim Thema Diversity. Wir müssen in diese aktive Rolle gehen. Und ich sage das immer wieder in der Beratung. Wir haben in den letzten 3 Jahren, seitdem ich ACI, unsere Diversity-Beratung, auch gegründet habe, nach einigen anderen Unternehmen, meine Ausgründung, ist es so, dass ich unterm Strich sagen kann, dass alle Unternehmen, die sich auf den Weg machen und es ernst meinen, da auch wirklich Kapazitäten draufsetzen müssen. Also ob es tatsächlich in der externen Beratung ist, sei mal dahingestellt. Aber vor allem das Thema so ernst zu nehmen, so wie jedes Budgetthema, jedes Kulturthema, jedes Innovationsthema in einer Organisation auch. Und das ist natürlich maximal anstrengend, weil stellen wir uns vor, jetzt gehen wir das Thema Gender Pay Gap im Unternehmen an. Es gibt dann Verfahren, die offengelegt werden. Und es ist nicht schön, wenn man dann auf einmal sieht, Mensch, die Frauen verdienen seit Jahren weniger. Woran es liegt, sei mal dahingestellt. Ja, das hat häufig an ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Das ist das eine. Dann sind andere Themen wie, ich erzähle mal ein bisschen aus der Praxis. Das hatten wir vor einiger Zeit in einem Unternehmen, wo es tatsächlich auch um sexistische Geschichten ging, ja, so. Und da sagte der CEO auch immer, ja, naja, das ist ja irgendwie eine persönliche Befindlichkeit der Frauen. Wir haben da eine Umfrage gemacht und wir hatten das schwarz auf weiß. Und wir haben das die Führungskräfte vorlesen lassen, die männlichen. Was glauben Sie, wie schnell sich etwas verändert hat? Weil auf einmal Sprache schafft Realität, nicht nur in puncto Gendern, sondern auch in puncto, wenn ich etwas ausspreche, dann fühle ich es. Auf einmal haben die männlichen Führungskräfte sich total unwohl gefühlt und gemerkt, Mensch, das, was da im Unternehmen passiert, ist nicht in Ordnung. Und wir müssen das angehen. Wir müssen auch die Schwere von dem Thema nehmen und das Positive sehen. Diversität ist ein unglaublicher Schatz. für Deutschland, für unsere Gesellschaft, für die Politik, für die Wirtschaft. Es ist auch nicht schön, wenn ich mit der Kopie meiner selbst am Tisch sitze. Ja, es ist toll, wenn da viele Tijens unterwegs sind, aber es macht mich nicht besser und mich nicht schlauer. Also so egoistisch bin ich, als dass ich weiß, okay, ich möchte immer besser werden. Und jede Top-Führungskraft im Unternehmen möchte auch an ihrer Performance gemessen werden, wird auch an der Performance gemessen. Und die ist dann gut, wenn sie ein Team hat, das möglichst verschiedene Perspektiven abbildet. Und deswegen müssen wir, sehe ich in der Beratung, weg von diesem, ich sag mal, rein aktivistisch getriebenen hin zu einem innovativen Diversity-Verständnis, dass die Organisation und jede einzelne Person in dem Unternehmen besser, kreativer und vor allem auch krisenbehaftet, sozusagen auf Krisen präventiv macht, ja, vorbereitet. Und das ist etwas, was wir immer wieder merken, das funktioniert dann. Dann verändert sich wirklich was.
Das finde ich ganz interessant, wenn ich da
ja,
einsteigen darf.
Ja.
Oder ich glaube, ich habe das ja vorhin anmoderiert, ich sag mal, den klassisch politischen Teil des Kampfes um Diversity und auch um Geschlechtergerechtigkeit, den darf man nicht außer Acht lassen, aber wenn wir ihn nicht ergänzen um diesen Punkt, nämlich eines modernen Diversity-Verständnisses, dann verschenken wir Kraft. Also man droht dann auch, sich in diesem Kampf wohlzufühlen. Also wohlzufühlen vielleicht nicht, aber sich da sozusagen zu verorten. Und das sind auch in großen Organisationen geschieht das gerne. Das ist sozusagen völlig, völlig in Ordnung und völlig verständlich. Man hat sozusagen eine Betroffenheitsgruppe und Kontext und kämpft gegen die Benachteiligung. Das ist wichtig. Ich will das nicht. Aber wenn wir das nicht ergänzen, lassen wir was liegen. Und die Themen, in denen wir uns gerade befinden, in dieser Gesellschaft, dieser Wirtschaft, bieten sich ja quasi an. Wir brauchen Zukunftsinnovation, sonst sind wir auch wirtschaftlich irgendwie nicht wirklich auf dem Erfolgsweg. Wir haben eine Generationenfrage zu klären, die ins Ungleichgewicht gekommen ist. Warum nutzen wir das nicht zur Modernisierung? Und so weiter. Ich will das jetzt gar nicht aufzählen. Und das zu verbinden mit dem Logischsten, was man eigentlich finden kann, nämlich zu sagen, wir nutzen jedes Potenzial. Ich bin jetzt nicht nur bei der Geschlechterfrage, sondern jedes Potenzial, was wir haben, nehmen wir, betrachten es sozusagen mit Respekt und mit Förderlichkeit und sagen, darin steckt was. Weil wir haben insgesamt den Bedarf daran. Und zwar nicht aus Kalkül, sondern es ist einfach logisch. Zweitens befreien wir uns von so einem überhierarchischen Kontext, in dem wir uns quasi in der Vergangenheit als Männer immer selbst geklont haben. Das sind ja immer dieselben Typen. Ja, also ganz oben wird es noch nach Abschlüssen und Orten des Abschlusses und Familie sortiert. Und ansonsten klonen wir uns. Und das führt natürlich dazu, das ist ja nicht, dabei ist was rausgekommen, aber was Typisches für dieses Klonen. Also in dieser Frage von Zukunftsherausforderungen, die der Menschheit steht sozusagen, warum bleiben wir in dieser etwas mittelalterlichen Machtkonstruktion gefangen? Das ist eine Frage, wie man Zukunft sieht. Und ich finde, das absolut, kann das auch beobachten, absolut richtig zusammengefasst, da bewegt sich was an Kapitalmärkten, an Bewertungen. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass das nicht so eine Konjunkturfrage kriegt. Mal ist irgendwie das ein hippes Thema, weil wir irgendwie Zeit und Geld haben und dann ist es wieder weggedrängt, sondern dass das auf der Hauptstraße bleibt. Das ist auch eine Aufgabe von Gewerkschaften. Ich meine, wir sind ja auch da und müssen das erzwingen. Wir kommen gleich nochmal zu, ich habe ein bisschen auch selbst gelernt, bin ja auch Mann, was es dafür braucht, habe ich auch meine eigenen Organisation gemacht, weil ich glaube, das habe ich wirklich gelernt, können wir gleich nochmal besprechen, ein paar Sachen müssen wir tun, sonst passieren die nicht, da können wir lange drüber reden, aber das ist eine richtige Chance und als Chance will ich es platzieren. Wir haben eine sehr konservative Grundsatzdiskussion gerade in der Gesellschaft. Komm. Und da müssen wir jetzt wirklich aufpassen, dass wir uns nicht darin verheddern und wieder Zeit und Chancen verspielen, in dieser Frage Diversity zu nutzen.
Ich würde gerne auf einen Punkt, den Frau Onaran genannt hatte, nochmal zurückkommen und den an dich geben, Michael, weil Frau Onaran meinte, wir brauchen Druck, politischen Druck, aber auch anderen Druck. Das Individuum kann es nicht regeln, sondern wir brauchen eigentlich eine Solidarität. Und da könnte man eigentlich sagen, das sind doch genau die Punkte, wo Gewerkschaften prädestiniert sind, Druck zu machen und eben auf eine solidarische Art und Weise. Wie können Gewerkschaften denn das Thema Diversity im Betrieb voranbringen?
Also Erstens muss man, das haben wir gerade schon mal angesprochen, das wird der Frauentag auch erörtern, muss man sich verorten in dieser Debatte. Also ich sagte ja schon, klassisch sind wir mit allen Beschlüssen und Wassern gewaschen, aber wir müssen uns in der Modernität verorten. Wie sehen wir genau diese Selbstermächtigung der Frauen? Wie wollen wir das befördern? Was tun wir dafür? Zweitens haben wir natürlich klassische Systeme. Wie stellen wir die Tarifpolitik auf? Welche Instrumente haben wir selber aus eigener Kraft, um das reinzudrücken? Okay, das ist auch noch klassisch. Und dann, es hat schon eine Rolle gespielt, aber das ist genau meine Erkenntnis, wir müssen Dinge, sagen wir mal, mit Macht und Struktur in die Unternehmen und in die Organisationen bringen. Die klassische Währung davon ist Quote, bin auch dafür, aber es geht noch mehr als Quote. Es ist eine Frage, ob man das zur strategischen Dimension erhebt. Ich will mal ein Beispiel sagen. Wir haben ja erst in den DAX-Unternehmen, dann in den MDAX-Unternehmen die Quotierung in Aufsichtsräten bekommen. Und dann gab es eine riesige Diskussion hin und her und so weiter und so weiter. Und natürlich haben wir Förderprogramme, mussten wir auch, damit wir genug Leute haben und so. Erste Stufe. Das kam trotzdem nicht vom Fleck. Es kam erst vom Fleck. Übrigens, das müssen dann auch Männer mitmachen. Also in dem Fall war ich es. Und natürlich unsere Frauen. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt nicht irgendwie warten, bis das ausgewachsen ist. Wir müssen jetzt mit Männern sprechen, dass sie aus Aufsichtsräten raus müssen, damit neue reinkommen. Und wir müssen dann sagen, früher gab es ja auch so eine Altershierarchie, wenn man nicht irgendwie alte Frau war, ältere Frau war, dann hatte man nicht die Erfahrung, erst recht nicht. Und dann kam man auch nicht da rein. Da musste man erstmal an langen Winterabenden von Männern sich erzählen lassen, wie es geht. Wir haben aber Aufsichtsräte, wo man auch erstens vorher lernen kann, im Prozess lernen kann. Das haben wir dann gemacht. Wir haben also die Großen angespielt, wir haben die Aufsichtsräte angespielt, da mussten Männer raus, die haben die zum Teil auch gesammelt und haben das da reingebracht. Und siehe da, da entwickeln sich auch jüngere Frauen, die jetzt vielleicht nicht so viel Erfahrung haben, es ist einfach gut. Aber wenn man das nicht macht, wenn man das nicht einer Organisation oder einem Unternehmen durchsetzt, dann passiert das nicht, weil die Kräfte der Mehrheit, manchmal auch die Kräfte des Durchschnitts, stärker sind. So ist nun mal, ich will jetzt nicht sagen Demokratie, sondern das sind Mehrheitssysteme. Man muss dafür Räume erzwingen. Und das sind strategische Fragen. Will man das oder will man es nicht? Hat man die Kraft oder hat man sie nicht? Und wenn man das nicht ansteuert, sondern nur darüber redet oder auch nur quotiert, also es reicht auch nicht. Man muss dann auch richtige Förderprogramme da reinbringen, man muss es politisch positionieren. Und das bedeutet Kampf gegen heutiges Regime. Das ist aber auch ein gewerkschaftlicher Klassiker.
Ich würde gerne einen Punkt, den du genannt hast, nämlich, dass man gerade diese politischen Debatten um Female Empowerment nicht von Konjunkturen abhängig machen soll. Wir wollen ja keine woken Debatten über Female Empowerment, die dann irgendwann wieder abebben, weil andere Themen vorne stehen. Da würde ich Sie gerne, Frau Naran, mal danach fragen. Wir haben ja jetzt immer die Diskussion um Fachkräftemangel. Und das ist ja so ein gutes Beispiel, wo es jetzt plötzlich heißt, ah, jetzt können wir noch mal die Frauen mehr in Vollzeit bringen, damit wir sozusagen zu den Fachkräften kommen. Ist das eine etwas verlogene Debatte? Also hat das wirklich was mit Frauenförderung zu tun an der Stelle und mit Frauenempowerment? Oder ist das eigentlich nur, naja, okay, jetzt brauchen wir gerade die Leute, dann können die mal eine Zeit lang Vollzeit arbeiten und wenn es wieder besser läuft, rutschen die vielleicht im Zweifel sogar alle wieder auf Teilzeit zurück, um die Care-Arbeit zu machen?
Also, es ist auch ein Argument, das ich tatsächlich nutze, weil ich eben mir sehr stark angucke, wie erreiche ich das Ziel. Und in dem Moment ist es mir auch egal, ob ich das situativ nutzen muss oder nicht. Wichtig ist, dass wir alle gemeinsam dieses Ziel einer pluralistischen und diversen Gesellschaft erreichen, aber vor allem auch Wirtschaft. Ich möchte eben irgendwann nicht mehr über Quote reden müssen. Ich möchte nicht mehr darüber reden müssen, dass es den Gender Pay Gap gibt. Und ich möchte auch nicht mehr darüber reden müssen, wie Menschen ihre Arbeitszeit oder ihren Arbeitsplatz gestalten wollen, sondern ich möchte, dass es eine Selbstverständlichkeit ist. Aber bis es so ist, nutze ich sozusagen jeden Mechanismus, jedes Tool, jedes Argument, um das zu erreichen. Und es wurde ja gerade was ganz Interessantes gesagt. Wir erleben gerade eine Machtverschiebung, auch in Unternehmen. Also das Thema Diversity war lange tatsächlich in der rein aktivistischen Ecke. Und im Übrigen finde ich es auch nicht immer zuträglich, wenn wir es rein in diesem Aktivismus behaften. Weil Aktivismus ist richtig und wichtig und wir brauchen auch die Präsenz von Menschen, die sich wirklich aus der Gesellschaft heraus engagieren. Aber wenn es zu so einer angestrengten Debatte wird, dass ich sozusagen immer aus so einer Betroffenheitsdiskurs heraus das diskutiere, dann ist es irgendwie auch nicht cool. Also ich möchte gerne diesen Status erreichen, dass es cool ist. Und ich möchte gerne, dass diejenigen, die nicht Teil dieser coolen Party sind, eben die, vor allem Männer, die diese vielleicht eher alte Denke haben, sich denken, Mensch, warum bin ich da eigentlich nicht eingeladen und wie kann ich Teil dieser Party sein? Das müssen wir doch erreichen. Und das ist das Entscheidende. Und das funktioniert in verschiedenen Elementen, mit verschiedenen Elementen. Das sehe ich immer wieder in der Beratung. Bei den einen ist es, dass sie sagen, Mensch, Frau Onaran, ich habe zwei Töchter. Jeden Abend, wenn ich nach Hause komme, muss ich mir die Leier anhören am Abendbrottisch. Papa, in deinem Unternehmen würde ich nicht arbeiten, weil wenn ich mir den Vorstand angucke, da sitzen ja nur Leute, die sehen aus wie du. Da würde ich nicht arbeiten wollen. Und die anderen sagen, Mensch, mein befreundeter CEO aus dem Unternehmen XY, der geht jetzt irgendwie dieses komische Diversity-Thema an und wird dafür gefeiert. Was hat es denn damit auf sich? Kann man jetzt auch sagen, ist irgendwie total komisch und reiner Marketing-Effekt? Ich glaube nicht. Ich glaube, es braucht irgendwann einen Anlass, sich des Themas mal anzunehmen. Und dann braucht es gute Strukturen und dann braucht es die Wichtigkeit, dieses Thema mit allen Kapazitäten, mit Verantwortungen, mit konkreten Jobprofilen, die sich das Themas auch annehmen und eben mit diesem Attraktivitätsfaktor, dass man sagt, Mensch, Vielfalt ist wirklich ein Gewinnerthema. Es macht Spaß und wenn wir es nicht machen, dann verpassen wir wirklich was. Weil Fachkräfte, weil Talente, weil Generationen Vielfalt. Und das ist das, was ich, wo ich eben in der Beratung sehr, sehr viel stark darauf hinarbeite, hinzu, es braucht den Rahmen mit konkreten Zielen. Ohne Ziel in Unternehmen kein Weg. Wir haben ja auch Ziele im Bereich Rendite und Umsatz. Da stört sich übrigens keiner dran. Das ist sehr interessant, ja. So, und dann sozusagen brauchen wir dieses, dass man denkt, Mensch, das ist irgendwie cool, das macht Spaß. Und ich finde, so in den letzten Jahren, auch durch die politischen Strömungen, es wurde ja auch gerade angedeutet, erleben wir gerade so ein bisschen, ah, es ist nur anstrengend, das Thema, und dann kommen irgendwie alle zusammen, die betroffen sind. Das möchte ich gerne wieder zurückfahren. Also, und daran arbeite ich eben auch nicht nur in der Beratung, sondern mit vielen tollen, engagierten Leuten jeden Tag.
Ja, es gibt ja, also ich will nochmal auf einen Punkt, das ergänzt das, glaube ich, hinweisen. Nun haben wir ja in den letzten Jahren zu wenig, aber wir haben ja Beispiele für, sagen wir mal, Management und politische Führung und an vielen Stellen die Normalität einen Schritt weiter geführt, was Frauen in die Funktion bringt. Und ich will mal darauf hinweisen, was die Erfahrungen damit sind. Die sind allesamt positiv. Heißt nicht, dass allesamt erfolgreich waren, weil sie möglicherweise im System nicht angenommen worden und wieder rausgeschickt worden sind, was ich problematisch finde. Aber wenn man sich wirklich mal mit der Arbeit befasst und mit dem, was da gemacht worden ist, dann haben sich Dinge verändert, erweitert und sind in der Regel, sagen wir mal, anders als häufig sozusagen in der Bewertung von Managern aus meiner Hinsicht positiv zu bewerten. Gibt immer solche und solche. Also ich sage mal, es gibt noch ein Argument, wo bei Männern immer wieder drauf gepocht wird, was ist die Performance? Und ich finde, ich kenne wie gesagt viele, viele Unternehmen haben am Ende, sind damit nicht zurechtgekommen. Das war aber nicht das Problem der Frauen. Das war das Problem der Kultur oder der Systeme. Also es gibt es nicht, weil sie Frauen sind, ist es immer gut, aber diejenigen, die das bislang, das waren ja nicht so viele, geschafft haben, sich da durchzukämpfen, waren alle gut. Das ist natürlich eine Selektion, die vorher stattgefunden hat, aber darauf darf man ja mal hinweisen. Also, zweitens, es verändert dann, wenn wir das erleben, übrigens auch in meiner eigenen Organisation, verändert es etwas. Es erweitert nicht nur Kultur, sondern es erweitert Arbeitsstile, Blickwinkel, thematische Kontexte. Und ich will das mal als Bereicherung. Ich will ja nicht sagen, dass man jetzt völlig und eindeutig nur die Themen, die dann da erweitert sind, sozusagen in den Mittelpunkt rückt. Aber es ist erstmal großartig, dass man nicht immer die gleichen Formate und Bewertungen abnimmt. Also es gibt tausend Gründe, das zu tun. Und jetzt komme ich mal auf den zweiten Teil. Was passiert gerade in der politischen Debatte? Nachdem es so eine Political Correctness-Debatte quasi in allen Parteien gab, sehr unterschiedlich verteilt, in der Ernsthaftigkeit, aber jeder wusste ja ein bisschen, gibt es ja jetzt, wackelt das. Und es beginnt so mit so, wie alle Diskussionen, mit so einer oberflächlichen Plauderei, so unter Motto, naja, wir wollen ja mal ehrlich sein, es gibt ja auch einfach Unterschiede, die die Natur gemacht hat, bis hin zu genetischen Debatten. Also es gibt ja sozusagen die Rückkehr der Diskussion, die viel tiefer geht. Gibt es eigentlich Gründe für Unterschiede? Das ist noch am rechten Spektrum und irgendwo da nicht so ganz transparent, aber das wabert da durch. Das ist eine Männerdebatte, jetzt wollen wir mal ehrlich sein und jetzt mal Schluss mit dem, Gendersprache ist dann sozusagen der vordergründige Teil, da geht es um mehr. Es geht um, und das will ich mal grundsätzlich machen, es geht um Gleichheit. Und es geht auch nicht um Frauen und Männer, es geht um Gleichheit. Und das wird angegriffen. Und die Debatte wabert jetzt, das kann man dann in verschiedenen Aggregatzuständen, die aktuelle Diskussion ist jetzt gar nicht so hart, ist faule und fleißige und dies und das. Und dann wird da rumfabuliert und leider ist die Gesellschaft in einer Verfassung, dass man sich, ist natürlich auch medialer Kontext, bis zum gewissen Grade darauf einlässt. Das ist ja der Populismus, der da um sich greift. Man plaudert einfach was vor sich hin, emotionalisiert ist, das ist ja noch die Variante, die man noch erkennen kann. Und da kommt was zurück, das fundamental dagegen sich aufstellt. Und da muss man extrem klar sein. Man kann nicht nur politisch sich in Lager, man muss dann auch diese Dinge durchdeklinieren und sagen, das Leitbild, diese Grundsätze und diese Errungenschaft, die Schritt für Schritt und kleine Schritte waren, da stehen wir ganz klar. Das ist schon sehr fundamental.
Nimmst du das denn auch in den Betrieben wahr, dass es da zum Teil so eine Art Rollback gibt in den Positionierungen gegenüber?
Nee, nicht in dieser politischen Debatte, das ist ja eher so. Aber, das hat ja gerade schon eine Rolle gespielt, wenn man sich dann entscheiden muss, aus 5 Parametern zu entscheiden, dann wird gerade dieses Diversity-Thema schwächer. Und wenn überhaupt, dann ist das in internationalen Konzernen so, wir müssen ja nicht nur Deutsche haben. Das ist aber so eine Führungskräfte-Geschichte, die so unter Motto Diversität heißt Internationalität, was ich okay finde. Aber im Zweifel sind dann in den anderen Regionen der Welt, wenn es nicht gerade, sagen wir, Skandinavien ist oder die USA auch hier und dort, sind es dann nicht die Frauen.
Da würde ich gerne, bei dem Punkt würde ich gerne bleiben und das nochmal mit dem Punkt Transformation verbinden, weil ja die Frage ist, welche Rolle spielen eigentlich Frauen in diesem ganzen Transformationsprozess? Weil ursprünglich hat man immer gesagt, ja, gerade in der Industrie, den Transformationsprozess, das machen dann die Männer, aber das ändert sich ja jetzt auch sukzessive. Da würde ich gerne von Ihnen, Frau Onaran, erstmal eine Einschätzung dazu haben. Nehmen Sie auch so eine Art Rollback wahr in der öffentlichen Debatte? Also, dass plötzlich dann so Dinge, die vielleicht vorher fast schon konsensual zwischen den Parteien auch diskutiert wurden, jetzt wieder anders diskutiert werden in manchen Milieus? Und welchen Einfluss hat das denn eigentlich auf die Rolle der Frauen in der Transformation?
Also ich nehme diesen Rollback durchaus auch wahr, im Übrigen auch bei den Frauen selbst und das zeigt sich in so verschiedensten Elementen, nicht nur in Organisationen, sondern ich bin ja auch, sag ich mal, viel in diesem Internet unterwegs, auf Social Media. Da gibt es jetzt neue Studien, die zeigen, dass die sogenannten Influencer und vor allem Influencerinnen so Housewifey-Content teilen und zeigen, wie toll es doch ist, zu Hause zu bleiben und dem Mann den Rücken zu stärken. Das ist ein wunderschönes Leben und dann wird das so ganz glamourös gezeigt. Und mal abgesehen davon, dass ich finde, dass jeder und jede das selbst entscheiden sollte, denke ich mir so, okay, was ist das jetzt für ein Lebensmodell, das auf einmal zelebriert wird, wo die Unabhängigkeit der Frau überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, ja, so. Also allein in dieser Welt, wo wir die Jüngsten aller, die Jüngsten der Gesellschaft ja erreichen mit Instagram und TikTok und Co., da hat diese Debatte mittlerweile auch Einkehr gefunden und da erlebe ich diesen Rollback tatsächlich auch sehr stark. In den Unternehmen selbst ist es so, dass das, was wir gerade eben diskutiert haben, sehr stark kommt, dieses: Gibt's denn jetzt nichts Besseres, was wir zu tun haben? Also die Wirtschaft ist total unsicher. Wir wissen alle nicht, wohin es geht. Die Politik ist unsicher. Hält die Koalition, hält sie nicht? Und jetzt kommt ihr da mit eurem komischen Gender-Kram und der Quote und immer diese Rumjammerei. Und wollen denn die Frauen überhaupt wirklich arbeiten? Also das ist die Nummer 1 Frage, die ich in der Beratung höre. Die Frauen wollen es doch selber, die Frauen wollen doch selber keine Karriere machen. Wir hatten diesen Fall, um auch nochmal ein Beispiel aus der Praxis zu nehmen. Wir hatten diesen Fall, ich habe einen Vorstandsworkshop in einem rein männlichen besetzten Vorstand gegeben. Und dann haben die alle gesagt, unisono, Frau Onaran, es ist bei uns so, wir tun alles, aber die Frauen wollen ja wirklich nicht. Dann habe ich gesagt, okay, ist das jetzt eine anekdotische Evidenz, die Sie jetzt hier aufführen, oder ist das wirklich valide? Also haben Sie Zahlen, Daten, Fakten, haben Sie eine Umfrage? Nein, haben wir noch nicht, aber wir hören das mal abgesehen davon, sagte dann einer, wenn ich nach Hause gehe und mit meiner Frau rede, die will es ja auch nicht, die ist ja total glücklich, dass sie seit 20 Jahren zu Hause ist. Ist jetzt mal dahingestellt, ob das jetzt so eine Evidenz ist, aber gut. Nein, wir machen Folgendes. Wir fragen mal die, die es betrifft. Wir machen jetzt wirklich mal eine Umfrage und fragen ganz verrückt die Frauen. Wir haben diese Umfrage gemacht und die Frauen haben gesagt, natürlich würden wir gerne Karriere machen. Wir würden auch gerne weiter aufsteigen, aber nicht unter diesen Bedingungen, wenn wir den Vorstand sehen, der aus unserer Perspektive toxisch ist, wo die Kultur nicht stimmt, dann würde ich mich als Frau da nicht wohlfühlen. So, und das habe ich dann gezeigt und dann haben wir sozusagen ein Führungskräfteprogramm ausgerollt und haben an dem Leadership gearbeitet, nennt sich Inclusive Leadership, das eben auch mit vielfältigen Teams umgeht, ja. Haben nicht an den Frauen gearbeitet, sondern am System. Und das war neudeutsch gesagt ein absoluter Game Changer. Das hat es total verändert. Und deswegen arbeite ich gerne in der Beratungspraxis einerseits mit solchen Umfragen, mit Zahlen, Daten, Fakten, damit wir rauskommen aus diesem, ja, zu Hause lebe ich das so und für mich ist es doch auch in Ordnung und für meine Frau auch. Hinzu, das kann sein, dass du das so lebst. Aber in der Organisation gibt es ja verschiedene Lebensmodelle und wir schauen uns jetzt an, dass es möglichst verschiedene Möglichkeiten auch für diejenigen gibt, die da arbeiten. Damit arbeite ich einfach sehr gern und das macht Spaß. Und ich möchte noch einen Punkt ergänzen. Es gibt diejenigen, die, wenn man das so ein bisschen aufteilen will, in Organisationen Mitarbeitende, die, sage ich mal, die sehr schwer abzuholen sind. Das ist in jedem Transformationsprozess, weil gerade Transformation angesprochen worden ist, wo man sagt, Mensch, das ist wirklich, da ist echt viel verloren und die muss man irgendwie, blöd gesagt, mitschleppen. Dann gibt es so die Mitte, die unentschlossen ist, die sich eigentlich nicht positioniert, auch was gerade so gesellschaftspolitische Themen betrifft, die sehr auch leicht zu beeinflussen ist. Das heißt, wenn es Konservatismus gibt in den Unternehmen, eher dem konservativen Lager zuzuordnen ist. Und dann gibt es diejenigen, die intrinsisch motiviert sind, die auf jeden CSD gehen, die in Frauennetzwerken, in diversen anderen Netzwerken engagiert sind. So, ich gehe immer an diese Mitte ran. Ich möchte gerne die Unentschlossenen stärker noch dafür begeistern, dass ich sage, Mensch, bevor ihr sagt, alles Quatsch, guckt euch mal die Seite an, wo wir sagen, du musst nicht jeden Punkt in puncto Vielfalt mitgehen. Ob du genderst oder nicht, das ist im Zweifel ein Schauplatz, den lasse ich jetzt mal dir, ja? Für mich sind dann Themen wie Gender Pay Gap oder eben das Sexismus-Thema, was ich angesprochen habe. Da kann ich das dann Gender-Thema kann ich dann eher mal weglassen, weil ich denke, wir machen jetzt mal andere Themen so. Ich will eher die Leute dahin bekommen, dass sie selber merken, Mensch, das macht so Spaß, in einem diversen Team zu arbeiten. Und jetzt fällt es mir auf einmal auch auf, wir haben vorhin von Kopien gesprochen, ja, dass da ganz viele Kopien sitzen. Und wo ist denn hier die Vielfalt? Und wenn wir das hinbekommen, und daran arbeite ich in der Beratung, aber auch mit dem, was ich sonst so mache, dann bekommen wir es hin, dass Vielfalt wirklich mit einer Leichtigkeit gesehen wird, dass es Spaß macht und dass es eben auch Deutschland stärker macht in der Innovationsfähigkeit und auch in der Transformation.
Also die Frage ist ja ein bisschen abstrakt, mit Blick auf diesen Begriff der Transformation, der ja, sagen wir mal, vielfältig ist. Eigentlich reden wir ja die ganze Zeit schon über eine Transformation, die notwendig ist, um diverse zu werden. Und die Frage ist, kann Diversity helfen bei der, was weiß ich, bei weiteren Schritten der Transformation? Ich glaube ja, aber dazu muss man eben den ersten Schritt gemacht haben, sonst kann man das nicht erleben. Und das fordert natürlich auch ganz praktisch heraus. Der Punkt, was sind eigentlich die Bedingungen dafür, dass die Frauen selber den Schritt machen können? Also es wird ja mal so getan, als würden die nicht wollen, sondern was ist die Voraussetzung? Eins ist ja zum Beispiel, dass ihre eigenen Partner oder Innen mitmachen. Und ich erlebe das jetzt in der Organisation. Wir haben ja ein paar Schritte gemacht, was unsere Führungskräfte anbelangt, und das, sagen wir mal, mit Blick auf die Geschlechterrolle ziemlich konsequent durchgezogen. Und da erlebe ich auch zwei Gruppen, deswegen ist mir das gerade nochmal in den Kopf gekommen. Die einen, die sagen, okay, die Organisation muss aber noch mehr als nur so eine Quotierung, so, wir müssen auch so ein paar Bedingungen schaffen, die das auch uns möglich machen. Bin ich dabei. Übrigens, wenn ich das mal kurz sagen darf, haben wir dabei eine ähnliche Erfahrung gemacht weil wir so politisch korrekt sind, habe ich das Thema Sexismus irgendwo natürlich immer sensibel behandelt, aber ich habe eigentlich kein Bild davon gehabt. Ich habe ja dann alle unsere beschäftigten Frauen, Führungskräfte, Sekretärinnen eingeladen und da war das das super Thema und dann kamen genau diese konkreten Dinge, habe ich gesagt, ich falle in Ohnmacht. Also nicht nur irgendwie allgemein, sondern wo junge Frauen im Betrieb, aber auch in der Organisation, also mit so einer, also mit dem ganzen Themenspektrum versehen worden ist. Das haben wir jetzt sehr hart angespielt, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe damit so in so einer politischen Organisation, die so einen Wertekonzert hat, nicht gerechnet, dass es da was gibt, war klar. Aber das Ding war echt hart. Und das haben wir jetzt auch klar angespielt, machen wir auch jetzt. Und das ist mit klaren Compliance-Regeln und mit harten Dingen versehen, weil das muss man jetzt machen. Aber das nur am Rande. So, zurück zum Thema. Und jetzt bemühen wir uns, sagen wir das wirklich mit den Führungskräften, die wir haben, das sind jetzt nicht so viele, aber wir haben ja einige, wirklich hinzukriegen. Jetzt treffen wir auf deutsche Realität. Und zwar auch in solchen politischen Organisationen. Die Frauen haben meistens Partner, auch Partnerinnen, aber Partner, die arbeiten irgendwo. Und es gibt eine Selbstverständlichkeit, dass also die Gewerkschaftsteil, weil wir ja so überzeugt sind, die Lastenfrage klären müssen. Jetzt habe ich gesagt, wie soll man das denn machen? Also ich sage mal, ich habe 41 Bezirke, nehmen wir mal Bezirksleiterinnen. Ich habe 41 Bezirke, die sind in Deutschland logischerweise verteilt. Ich kann die nicht alle in Köln machen oder in Frankfurt. So, das heißt, das ist eine klare Rahmenbedingung. Ich kann ein bisschen Homeoffice machen, so, aber ich kann das nicht ändern. Und dann gibt es einen Punkt, wo ich sagen muss, du musst das auch zu Hause klären. Wenn du das nicht klärst, kann ich dir nicht helfen. Dann nutzt mir auch nichts eine große Debatte über die Organisation des Inkonsequenz. Das ist einfach nur logisch. Das heißt, wir sind wirklich bereit, viel zu machen. Ich will das jetzt nicht auf die andere Seite ziehen, ich will nur sagen, irgendwie müssen wir dann auch springen. Also, oder es wird eben länger dauern oder wir müssen jemand anderes nehmen. Aber es gibt harte Grenzen, wo wir sagen, ey, wenn wir es wirklich wollen, dann müssen wir da übers Stöckchen springen. Und dann müsst ihr auch das in eurer Familie klären, dann müsst ihr auch die partnerschaftliche Frage aufwerfen, tun ja auch viele. Aber daran kommen wir nicht vorbei. Es gibt dahinter auch einen Teil, der ist halt gesellschaftliche, private Kultur. Und da muss eben auch eine Überzeugung von Partnerschaft da sein. Sonst kriegen wir natürlich einen Teil davon nicht gerockt.
Nur wenn ich da ergänzen, vielleicht darf ich
Ja,
kurz
bitte.
ergänzen, weil das ist wirklich ein total wichtiges Thema. Das merke ich auch immer wieder in der Beratung oder auch wenn ich zum Beispiel Themen auch in den sozialen Medien adressiere. Ich habe irgendwann mal gesagt, Augen auf bei der Partnerwahl, ja, und Karriere beginnt mit der Partnerwahl. Da habe ich so, also natürlich super viel Applaus bekommen, aber ich habe auch eine Welle der Entrüstung bekommen. Ich habe gedacht, das ist doch das Selbstverständlichste der Welt. Also meine Eltern sind aus der Türkei eingewandert. Mein Vater ist der größte Feminist auf Erden. Der hat mit mir eine Riesendiskussion geführt, als ich darüber gesprochen habe, dass ich heirate und dass ich überlege, meinen türkischen Nachnamen gegen den deutschen Namen meines Mannes auszutauschen. Da hat er mir Zeitungsartikel nach Hause geschickt mit den Scheidungsraten und was mit den Nachnamen passiert. Und ich muss auf jeden Fall diesen Namen behalten und Unabhängigkeit und behalte ein eigenes Konto. So bin ich sozialisiert. Und dann bin ich an diese weite Welt hinausgekommen und sehe komplettes Gegenteil. Und nochmal, ich finde, jeder und jede sollte selber entscheiden, wie das Modell ist. Nur ein Rahmen kann nur wirken, wenn der Rahmen sozusagen zu Hause auch weiter wirken kann. Also wenn man dann das auch weiter fortführt. Und wenn ich dann Dinge höre in der Beratung oder in den sozialen Medien, ich kann das meinem Mann nicht zugestehen, dass er das Kind jetzt vom Kindergarten abholt. Oder ich muss die Care-Arbeit, ich muss das wirklich selber, der kriegt das nicht hin. Dann denke ich mir so, ja, also sorry, ich kann jetzt nicht noch mit dir am Abendbrottisch sitzen und deine Beziehung diskutieren und dir sagen, doch, du kannst es deinem Mann zutrauen. Also das sind häufig diese Rollenbilder, die dann wirklich durchexerziert werden in den Haushalten. Und deswegen sage ich auch immer wieder den Frauen, den Männern, wem auch immer, ihr müsst das zu Hause auch diskutieren. Ihr müsst Finanzen diskutieren, ihr müsst Care-Arbeit diskutieren, ihr müsst diskutieren, wer will wie Karriere machen und wer begleitet auch wen mit in der Karriere, ja, sozusagen in der Weiterentwicklung. Das sind wirklich entscheidende Faktoren und deswegen ist es mir wichtig, das auch hier nochmal so zu betonen.
Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den du, Michael, gerade angesprochen hast, weil du hast ja insbesondere von den Hauptamtlichen der Gewerkschaften gerade berichtet. Aber wenn wir nochmal, bevor wir gleich zum Schluss kommen, nochmal auf den Industriebereich kommen. Viele Beschäftigte sind männlich im Industriebereich, das ist einfach so. Und vielleicht liegt es eben auch daran, dass auch gerade Industriegewerkschaften ja dann auch ein Organisationsproblem haben von Frauen. Was kann man da als Gewerkschaft vielleicht besser machen, um Frauen mehr anzusprechen, um auch vielleicht sozusagen durch gewerkschaftliche Arbeit Diversity im Betrieb nach vorne zu bringen?
Also, ich blicke mal nach vorne. Wir haben das schon mal gestriffen. Wir haben Fachkräftemangel. Und das hilft. War jetzt ein Deal, aber es hilft. Es ist nicht fair und es ist nicht sozusagen der Anspruch, aber es hilft. Wir müssen den Anteil der Frauen in der Industrie steigern, weil sonst einfach, sagen wir mal, die Grundlage für alles, was wir da entwickeln, zu klein ist. Wir haben in der Industrie, da ist aber schon Pharma mit drin, wo wir relativ, also bessere Frauenbeschäftigungsraten haben. Wir haben in unseren Industrien 24% Frauen beschäftigt. Das ist der komplette Verwaltungsbereich mit drin, wo die Frauen klassischerweise sind. Also, das ist nicht ausreichend. Es müssen also mehr werden, und zwar idealerweise überall. Damit man dann auch normale, sagen wir mal, balancierte Basis hat, zu entwickeln. Das ist das Erste, um was wir kämpfen müssen. Zweitens, von den Frauen, die wir beschäftigt haben, haben wir weniger organisiert als von den Männern. Das, glaube ich, ist eine Frage auch des Angebots, des Dialogs, der Aktivierung. Wir müssen da mehr tun. Das tun unsere Frauen auf dem Frauentag unter anderem. Was sind eigentlich die Themen neben diesen politischen Grundsatzfragen, die wir schon erörtert haben? Wo sind die Forderungskataloge, die über das Thema hinausgehen, was wir an den politischen Raum richten? Wie können wir das in den Unternehmen, in der Tarifpolitik, in den Betriebsräten thematisieren? Das heißt, wir müssen erkennbar sein mit modernen Themen, wo die Frauen sagen: Moment mal, wer ist das? Hilft mir das? Dann müssen wir die spezifische Lebenssituation vieler der Frauen, zum Beispiel Teilzeit, die sind ja nicht an den Orten. Das heißt, wir sind normalerweise in unseren Strategien ortsgebunden im Betrieb. Das heißt, das müssen wir aber sowieso wegen Homeoffice und so, wir müssen sozusagen das erweitern und sagen: Was ist wirklich der Lebensumstand aus denen heraus, die Frauen das agieren und machen müssen. So, das sind also inhaltliche Fragen. Und der vierte Punkt, das ist eigentlich aus meiner Sicht in der ganzen Debatte völlig unterbewertet. Wir haben seit 2001, meine ich, wäre die Reform gewesen, wir haben im Betriebsverfassungsgesetz die härteste Quotierung sozusagen verglichen mit jedem anderen Bereich. Es wurde ja Angestellte und Arbeiter, das war ja die klassische Quotierung, gegen Männer und Frauen gewechselt. Wir haben es nicht gerockt, nicht gerockt in unseren Betriebsräten. Ein bisschen was ist passiert, aber da geht es ja wirklich um 50-50 quasi. Ja? Und da sind ja richtig, oder den Anteil der Beschäftigten, da sind ja richtig Mechanismen, dass die Wahlergebnisse korrigiert werden um diesen Gender-Effekt. Nur es gibt die Kandidatinnen gar nicht überall. Also wir müssen dieses Thema rocken, weil durch diese Struktur in der Vertretung von Belegschaften da mindestens die Repräsentanz zu erreichen und damit auch Stimmen zu haben. Wir haben die, ich will ja keinen kritisieren, aber wir haben da eigentlich was auf dem Tisch liegen. Meine 2001 ist ein bisschen was her, ne? Wo wir das Thema also nicht an der Frage, was unsere Rahmenbedingungen festmachen können, sondern es gelingt uns nicht dort. Das sind ja ehrenamtliche Funktionen, diese Schwelle zu überschreiten. Und das halte ich für einen wichtigen Punkt, damit wir einen Impfkristall im Betrieb haben, an dem wir das festmachen können. Und dann gibt es natürlich die Themen darüber, Karriere, Aufsichtsräte und so, das ist ja klar.
Ich würde gerne zum Schluss bei diesem Zeitfaktor mal so ein bisschen bleiben, weil du jetzt gesagt hast, Reform des Betriebsverfassungsgesetzes schon über 20 Jahre her. Wir hatten ja heute so ein bisschen diesen, ja, provokativen Titel, Female Empowerment auf dem Weg oder auf dem Abstellgleis. Und jetzt haben wir ja viel über den Status quo diskutiert und auch, was Forderungen sein könnten an die Politik. Wenn wir jetzt auch mal so in 10, 20 Jahren gucken, was wären denn so die Punkte, die für Sie, für dich am wichtigsten wären, wo ihr sagt, also da muss auf jeden Fall vielleicht auf Unternehmerseite noch was passiert sein, da muss von politischer Seite noch was passiert sein. Und was wünscht ihr euch vielleicht auch von den Beschäftigten? Frau Naran, wollen Sie anfangen?
Also von politischer Seite sind wir ja gerade in einer sehr spannenden und heißen Phase. Ich wünsche mir da tatsächlich einfach eine Politik der Sicherheit, Weil Sicherheit ist 50% in der Wirtschaft ist Psychologie und die resultiert aus Sicherheit und das hat auch ganz viele Folgen für das Thema Diversität. Wenn du eine unsichere Wirtschaft hast, dann führt es das dazu, dass eben tatsächlich solche Dinge entstehen, wie ist Vielfalt überhaupt wichtig, macht es überhaupt Sinn? Und die Politik kann den Rahmen für diese Sicherheit setzen. Und das ist das Entscheidende, in welcher Konstellation das dann sein wird, sei mal dahingesagt, aber ich wünsche mir auch eine starke Politik, die den Rahmen setzt und die die gesellschaftspolitischen Themen unserer Zeit mit einem klugen und gesunden Geist sich anschaut. Und in der Politik wünsche ich mir daraus resultierend auch Diversität, verschiedene Köpfe, Menschen, die nicht seit Jahrzehnten Politik machen, sondern vielleicht eben tatsächlich auch aus der Praxis, aus der Wirtschaft kommen. Das ist die Politik. Seitens der Wirtschaft wünsche ich mir, dass wir natürlich die Zahlen einfach mal erhöhen. Ich meine, schauen Sie sich die 40 DAX-Unternehmen an. Eine CEO, eine, das ist schon traurig genug. Ja, also da muss einfach viel mehr passieren. Aufsichtsräte, Vorstände, tut sich einiges. Aber ich möchte gerne weg von dieser Semantik, von diesem Narrativ. Ja, gut, jetzt hockt da die Frau, weil sie irgendwie über die Quote reingekommen ist, hin zu, Mensch, die Quote hilft uns wirklich, unsere Ziele zu erfüllen. Also, dass wir von dem Storytelling, vom Narrativ einfach weiterkommen. Und von seitens der Beschäftigten wünsche ich mir einfach mehr Eigenverantwortung in puncto Vielfalt. Dass nicht nur die, ich sag mal, innerhalb von Betroffenheitsgruppen für sich kämpfen und sich einsetzen in den Netzwerken und engagieren, sondern dass die mittlere Gruppe, die ich vorhin skizziert habe, die so ein bisschen unentschlossen ist und im Zweifel eher dann in Richtung konservatives Lager geht, dass die sich sagt, Mensch, das macht doch Sinn auch für mich, dass ich mich da zumindest mal damit beschäftige und mein eigenes Verhalten in puncto Vielfalt reflektiere. Und wenn wir das noch stärker in den nächsten Jahren hinbekommen, dann gehen wir auch immer weiter weg von diesem, ja, Druck, den wir am Ende des Tages jetzt auch brauchen, den wir aufbauen müssen, hin zu einer selbstbestimmten Organisation, die jedes Unternehmen, ja, ob Mittelstand oder Konzern oder übrigens auch Startup sein möchte. Ich bin da aber frohen Mutes. Ich habe es zu Beginn gesagt, ich bin Grundoptimistin. Deswegen ist für mich Female Empowerment nicht auf dem absteigenden Ast, sondern wir haben erst Anlauf genommen.
Ja, danke schön,
Ja, ich glaube, dass
Michael.
wir an einer, das erleben wir jeden Tag, aber dass wir an einer sehr wichtigen, grundlegenden Weichenstellung von politischer und gesellschaftlicher Diskussion sind. Und das erleben wir jeden Tag um uns herum. Das Thema Sicherheit, das angesprochen worden ist, hat ja ganz vielfältige Facetten. Wir reden ja jetzt wieder auch über militärische Sicherheit und so weiter. Das heißt, die Kräfte, die da wirken, sind sehr, sehr stark. Und wir kommen aus so einer Phase, auch in unserer Gesellschaft, wo es uns verhältnismäßig gut ging, nicht jedem, aber sozusagen, wo man so Debatten geführt hat, die wirkten so wie Kulturdebatten, die offen sind und so weiter. Ich glaube, wir müssen das haben wir heute in dem Call ja gemacht, wir müssen das, was wir dort vorfinden in der Diskussion, bei Diversity, bei anderen Themen, müssen wir sichtbar und transparent zu einer Verortung machen. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo möglicherweise der wiederkehrende Präsident der Leitgesellschaft der westlichen Welt, das ist nicht für jeden die Leit, aber es ist sozusagen die Variante, die USA sozusagen mit ihren wirtschaftlichen, demokratischen Dingen, sozusagen praktizieren das Sexist öffentlich, sozusagen vor laufenden Kameras die Frage, ob er dies und das und wen bestochen und wen angefasst hat. Das wirkt natürlich um die halbe Welt. Von der anderen Seite kommen Autokraten, die sagen, wir machen mal Schluss mit dem Gequatsche hier von Diplomatie. So, das heißt, es sind unglaubliche Kräfte. Und die wirken auch natürlich in einer Gesellschaft, die alternd ist und wo diese ganzen Dinge, sagen wir mal, mit Kraft modernisiert werden mussten, wirken die natürlich. Und deswegen sind wir in einem Kulturdiskurs, der auch Verortung bringen muss, wo Leute sich transparent zuordnen können und irgendwie eine Heimat finden. Ansonsten gehen die alle in ihre, ich nenne es immer Cancans, kann man auch Rotweinclubs nennen und erzählen sich gegenseitig was. Und dann gewinnen die, die Chauvinisten sind, die, die Struktur und Macht dagegen setzen, nicht Intelligenz und Sinn. So, und wir sind eine alternde Gesellschaft. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass dieser Versuch, das zur Generationenfrage, alles möglich zur Generationenfrage zu machen, dass wir dem widerstehen. Weil in der Generationengefahr steckt eine der Gefahr. Wenn die Jungen wirklich den Eindruck, ich glaube, dass die viel selbstbewusster sind und ganz andere Dinge wollen, das erlebe ich auch, Das ist eher eine Diskussion der Alten. Aber dieses Ding, was übrigens nicht nur von den Rechten aufgebaut worden ist, ein bisschen auf Friday for Future. Ich verstehe das, aber dieser Fokus auf Generation ist echt gefährlich. Weil dann gewinnen alte Männer. Das haben sie ja selber produziert, das sind nämlich mehr. So, das heißt, also mehr, die es an den Schaltstellen sind. Also man muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass man mal zurückkommt zum Inhalt. Wir sind eine Gesellschaft, die älter wird. Wir brauchen jeden. Übrigens Männer und Frauen, Migranten und so weiter. Natürlich müssen die was können. Natürlich müssen die was wollen. Können wir alles diskutieren. Aber dieser Versuch, das zu typisieren, genetisch und/oder in Bildern, das ist der alte Kram. Wir müssen klar erkennen, wenn wir nicht investieren in Diversität und Modernität, fallen wir zurück. Andere Regionen, wer schon mal in Asien war, das sind so viele Junge, so viele. Natürlich sind die nicht demokratisch und natürlich haben wir da viel zu kritisieren. Sie sind aber da. Die werden es tun. Und die Amerikaner haben auch genug gesellschaftliche Probleme, aber ein paar Sachen nutzen die einfach. Und so weiter. Und die Frage ist, diskutieren wir hier bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag Debatten aus dem Mittelalter? Und da muss man sich verorten. Und ich möchte gerne, dass die Gewerkschaften, die traditionell, das habe ich gesagt, sich nichts vorzuwerfen haben im Sinne von Arbeit, Positionierung und Beschlusslage, aber dass wir dort ein Treiber der Modernität, der Transformation in dem Sinne und der Zukunft werden. Da haben wir auch noch ein bisschen was zu diskutieren, auch mit den Frauen auf dem Frauentag. Ich glaube, wir brauchen Räume, in denen die Frauen sozusagen als Gruppe und auch Diversität etwas weiter gefasst, diejenigen dort auch einen Raum haben, damit es nicht alles irgendwie verschwindet. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir sozusagen das zu einem Gesamtthema der Organisation, zum Gesamtthema der Politik machen. Sonst ist das auch ein Cocooning. Das werfe ich jetzt nicht aktiv vor. Ein bisschen die Gefahr müssen wir vermeiden. Das Ding ist stärker und wir müssen es stärker machen.
Ja, vielen Dank. Ich fand das ganz interessant, weil Sie hatten vorhin das Bild der Party, Frau Naran, und du, Michael, hattest jetzt das Bild des Kokons. Und ich glaube, was sich heute so ein bisschen zumindest in der Debatte, die wir hatten, gezeigt hat, wir sind auf jeden Fall eher in Richtung Party, wenn es um das Thema Diversity und Female Empowerment geht. Aber es sind noch nicht alle dabei. Aber ich würde mal sagen, alle haben die Einladung zur Party gekriegt. Und ob dann alle mitmachen, ist dann vielleicht nochmal eine andere Frage.
Und die müssen sich
Ich
benehmen.
Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Frau Naran. Viel Spaß mit dem Bundespräsidenten gleich. Und dir auch viel Spaß, Michael. Und euch auch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten IGBCE Podcast Kompass. Tschüss.